Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind mittlerweile bei der Folge 189. Die 200 sind nicht mehr fern. Und mit dabei sind seit 189 Folgen wie immer die liebe Anne.
Schönen guten Tag.
Und der liebe Daniel.
Ja, guten Abend.
Ja. Ja, bei Anne war auch viel los in letzter Zeit. Denn sie ist jetzt im ZDF ein bekanntes Gesicht. Nämlich beim ZDF Sportstudio. Bei der Rubrik Bolzplatz oder ja, kann man es auch Rubrik nennen, ist ein Video rausgekommen über die MLS, beziehungsweise über Lionel Messi, was der, wie der Transfer von Messi sich auf die Liga auswirken wird, vor allem auch auf die Zukunft gesehen. Und dort hat Anne ein bisschen, philosophiert und da könnt ihr mal gern reinschalten. Ist ein echt gutes Video geworden, fand ich. Und ja, ich glaube, da ist glaube auch alles gesagt worden zu Miami und Messi. Wir können es ja mal noch kurz vorweg sagen. Es ging einfach darum, im Großen und Ganzen glaube ich einfach, dass Messi jetzt nicht den positivsten eventuell Einfall hat auf die MLS. Oder vielleicht doch, könnt ihr mal gerne schreiben, was ihr denkt dazu. Schaut euch gerne dieses Video an und dann schreibt uns gerne mal einen Kommentar. Wird uns auch echt interessieren, was ihr denkt. Ja, ist es ein guter Transfer auf der langen Sicht gesehen, vor allem für Miami und die Liga oder eben nicht? Sonst,
Stichwort ist, wenn ich kurz eingrätschen darf,
yes.
Lange Sicht. Ich meine, anfangs ist es für Inter Miami natürlich von Vorteil. Ich meine, die nehmen ordentlich an Geld ein, Trikotverkäufe schießen in die Höhe. Man wird generell bekannt, aber auf lange Sicht ist es halt einfach kein oder nichts, was mit Dauer ist.
Ja gut, das ist sowieso nichts.
Übrigens zum Thema Trikotverkauf, hat Adidas jetzt nicht gerade vor kurzem veröffentlicht, dass Messi das weltweit erfolgreichst verkaufteste Trikot ist, irgendwie mit über 500 Millionen Bestellung, ich überlege gerade, waren es 500 Millionen oder noch gar mehr? Es muss mehr gewesen sein.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Also 500 Millionen könnte es vielleicht schon gewesen sein. Das ist auf jeden Fall eine riesige
also
Zahl.
Also Bestellungen ist das eine, aber ich kann mir nicht vorstellen,
ja,
dass jeder
ich wollte
14.
Ich wollte eigentlich nur den Weltrekord für die meisten Messi-Trikots brechen. Sorry.
Dass jeder 14. irgendwie im Messi-Trikot rumläuft, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich prüfe das nebenbei, wie die Summe war. Aber auf jeden Fall ist sein Trikot das erfolgreichste Trikot. Und also Adidas hat, glaube ich, einen ganz guten Deal mit ihm gemacht.
Ja gut, wenn das stimmen sollte, hat sich allein deshalb schon finanziell rentiert für Miami. Muss man dann auch so sagen. Genau. Aber gut. Ich glaube, zu dem Thema hatten wir in den letzten Folgen genug. Unsere Meinung sollte zu dem Ganzen klar sein. Genau. Und wenn nicht, schaut das Video an. Anne vertritt uns da sehr würdig, würde ich mal sagen. Sie hat einen sehr guten Job gemacht und das Video spiegelt eigentlich, würde ich auch sagen, so auch unsere Meinung, wie wir dazu stehen. Dann haben wir noch ein bisschen was aus den Pokalen in Amerika drüben. Zum einen, Daniel, hast du ja noch was zum Champions Cup, wie er jetzt heißt. Was ist denn da aus MLS-Sicht passiert?
Viel, tatsächlich. Nein, also es gab ja noch einige Teams, die dort vertreten waren. Unter anderem Columbus und Houston, Philly, Orlando, Miami, Nashville, New England und Cincinnati. So. In zwei Spielen war klar, dass für ein MLS-Team die Reise endet, nämlich bei Miami und Nashville, als auch bei Columbus gegen Houston. Zugegebenermaßen, Philly oder Orlando hat jetzt auch nicht die besten Chancen, nachdem man das Hinspiel ja vergeigt hat. Aber ja, was soll's. Ich mach's kurz. Miami ist weitergekommen. Und Columbus, wenn ich mich nicht täusche, ist weitergekommen. Und natürlich die Tigres und Pachuca sind auch weitergekommen. Somit gibt es ein spannendes Viertelfinale. Ich bin da generell immer gespannt, wie denn so Inter Miami performen wird in der CONCACAF Champions League. Ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich muss mich entschuldigen. Und zwar habe ich letzte Woche ein bisschen über die CONCACAF hergezogen, weil ich die These aufgestellt habe, dass sich der Verband die Vereine aussuchen darf, die teilnehmen an der Club-WM. Und das stimmt nicht ganz so, weil die letzten drei Sieger der CONCACAF Champions League beziehungsweise des CONCACAF Champions Cups sind tatsächlich schon dabei. Unter anderem natürlich auch die Sounders. Ich meine, die anderen zwei Vereine interessieren mich nicht, deswegen weiß ich nicht, wer das ist. Aber die Seattle Sounders sind als einer von eventuell zwei Vertretern der MLS sicher bei der Club-WM dabei.
Ja. Also ist Daniel doch happy. Könnte vielleicht doch noch einen Titel gewinnen für die Sounders
dieser Saison. Nein, ich halte es zum Wettbewerb für ohne. Ich meine, wenn wir stattdessen nicht am Leagues Cup teilnehmen, dann call me in. Aber wenn du an beiden Terminen oder an beiden Turnieren teilnehmen musst, dann ist es halt nichts, was irgendwie geil ist.
Ja, es wird halt darauf ankommen, wie seriös oder wie ernst man der Verein das nimmt. Ob man jetzt sagt, man macht so eine auf US Open Cup und schickt die B11 dahin und konzentriert sich eben auf MLS oder sowas. Muss man mal gucken. Sonst zu Champions, also zum Champions Cup und so, hast du sonst nichts mehr, war alles, oder?
Ja.
Gut. Dann hat die Anne noch etwas zum US Open Cup, denn da gibt es ja auch Neuigkeiten. Nach dem ganzen Theater mit den MLS-Teams, die nicht teilnehmen und ein paar dann doch wieder. Aber jetzt gab es eine, kann man das schöne, lustige Story nennen?
Ist schon eine witzige Story auf jeden Fall, ja.
Schon, oder?
Aber also ich noch ganz kurz nochmal zu dem Messi-Jersey. Ich finde jetzt leider die Zahl nicht mehr. Im Oktober waren es irgendwie mal 500.000 verkaufte Jerseys gewesen. Aktuell, aber das hat die Zahl auch vom Oktober und da gab es jetzt doch mal einen riesigen Push. Aktuell hat er aber auf jeden Fall mit Abstand das erfolgreichst verkaufste Trikot in den USA, All Sports, gesehen. Aber wenn ich die Zahl nochmal finde, reiche ich sie nach. So, jetzt zum US Open Cup. Dort ist es jetzt so, der US Open Cup beginnt, ich glaube, nächste Woche oder so. Also der beginnt jetzt sehr bald, die erste Runde. Und es werden quasi kaum MLS-Teams teilnehmen, sondern tatsächlich die allermeisten Teams schicken ihre Zweitvertretung oder zum Teil, wenn sie, wo war es gewesen, ich glaube, in der CONCACAF Champions League spielen, dann schicken sie sogar gar kein Team. Und die Teams, die jetzt letztendlich am US Open Cup teilnehmen mit dem MLS-Team, sind Atlanta, Dallas, Houston, Sporting, der LAFC, Real Salt Lake, die Quakes, also die Earthquakes und die Sounders. Und alle anderen Teams, die wie gesagt nicht an der CONCACAF Champions League teilnehmen, schicken dann ihre Zweitvertretungen, also ihre MLS Next Pro Teams, die, ich glaube, zusammen mit der USL Championship, was glaube ich, in den Wettbewerb mit eintreten. Und an sich gibt es noch weitere Sachen, die aktuell auch noch ungeklärt sind. Also das ist das eine, was jetzt irgendwie so halb geklärt ist, aber wo auch niemand so richtig glücklich mit ist. Dann ist auch gerade die Sache der Übertragungsrechte noch nicht so hundertprozentig fit. Also gerade jetzt, wie die ersten Spiele übertragen werden, es gibt einen Anbieter, der hat das Recht quasi, sie zu übertragen und hat den Teams mitgeteilt, so ja, nee, wir übertragen euch jetzt nicht, zumindest nicht in der ersten Runde. Da wird sich jetzt auch erst noch in den nächsten Wochen, glaube ich, zeigen, wie sich das entwickelt. Ist aber leider irgendwie kein gutes Zeichen, was der US Open Cup da abgibt. Eher ein komplettes Armutszeugnis. Und macht es, glaube ich, auch noch schwieriger, dass es irgendwie Argumente gibt, dass die MLS-Teams irgendwann wieder Lust auf diesen Wettbewerb haben, wenn selbst solche Sachen schon nicht funktionieren. Allerdings gibt es manchmal ja auch schöne Sachen. Und beziehungsweise kreativere Sachen. Und es gibt ein Team aus der USL League True, das sich dachte, naja, also sie nehmen am US Open Cup teil, müssen sie auch. Sie sind ja nicht die MLS. Und sie haben da auch Bock drauf. Aber sie wollen schon ein bisschen was Besonderes sein und hatten eine ganz witzige Idee. Und diese Idee geht auf den Club erstmal zurück. Ich kann ihn ehrlich gesagt noch nicht mal wirklich aussprechen, finde ihn aber aus deutscher Perspektive auch ganz witzig. Des Moines Menas wahrscheinlich. Moins wie Moin. Und
das sind die Dakota oder so irgendwie.
Ich glaube Iowa, oder?
Das.
Ich meine, es ist Iowa.
Oder aber irgendwo da oben in dem Eck.
Ja, genau. Und das wäre beinahe ihr Problem geworden, weil sie haben einen General Manager und dieser General Manager heißt Charlie Bales. Und Charlie Bales hat sich mit dem General Manager von dem Team, also mit Charlie Bales, mal hingesetzt und überlegt, was könnten sie machen? Was für Möglichkeiten haben sie? Und dann spielte der Zufall ein bisschen mit. Sie haben bei irgendeinem komischen, also im Fitnessstudio war das anscheinend, haben sie bei einem so ein Fahrradtraining teilgenommen. Es soll wohl sehr, sehr hart sein. Und da wurde Charlie Bales Sasha Kljestan vorgestellt. Man kennt ihn als US-Nationalspieler. Er hat in Europa gespielt, er hat bei den Red Bulls gespielt, er hat zuletzt bei LA Galaxy gespielt. Mittlerweile hat er sein Karriereende schon absolviert, ist unter anderem ja Experte im Apple TV-Format für die MLS. Und die beiden lernten sich dort kennen. Und und Charlie kam dann so ein bisschen auf die Idee, wieso sollte eigentlich Sascha nicht bei ihm mitspielen? Und schrieb ihm dann ein, zwei Tage später so, hey, wir haben uns da bei diesem Fahrradtraining kennengelernt. Und hättest du nicht Lust, bei uns im US Open Cup Team mitzuspielen? Ich lasse dir gerne einen Spot frei. Und dann, Sascha hat sie erstmal wahrscheinlich auf einen Witz gehalten, hat so lächelnd quasi zugestimmt, so ja, halt mich mal auf dem Laufenden, wie du dir das vorstellst. Und dann hat Charlie ihm noch ein paar Mal geschrieben, so immer mehr weitere Ideen sozusagen dazu gebracht, beziehungsweise gab es einen Moment, wo Charlie wusste, okay, das ist jetzt der richtige Moment, weil sie werden ihr erstes Spiel nicht in Iowa stattfinden oder haben, sondern ihr erstes Spiel ist in Kalifornien. Und Sascha wohnt mit seiner Familie in Kalifornien. Und auch als Charlie erzählte, dass das Team ja aus Iowa ist, war er nicht so überzeugt davon, bei den Temperaturen in Iowa spielen müssen. Also das wäre wahrscheinlich argumentativ nicht durchgegangen, aber Kalifornien ist natürlich schwer gegen anzukommen. Und dadurch, dass ihr erstes Spiel oder ihr relevantes Spiel halt in Kalifornien stattfinden würde, hat er ihm nochmal geschrieben, so hey, wir spielen in Kalifornien. Und die beiden verabredeten sich da noch weiter locker. Und dann gab es irgendwann den Punkt, wo eben die MLS verkündete, dass sie ihre maximal ihre Zweitvertretung schickt. Und Sascha äußerte sich bei Twitter nicht so positiv darüber. Und daraufhin schrieb Charlie ihm nochmal und bot ihm an, so hey, du kannst gerne, der Spot ist frei, komm gerne dazu. Und Sascha hat jetzt ja gesagt. Das heißt, da hat sich ein League-2-Team einen US-Nationalspieler geschnappt, einen ehemaligen US-Nationalspieler, der wohl nach Charlies Einschätzung noch sehr, sehr fit ist, auch tatsächlich auch wohl sehr, sehr viel im professionellen Sportbereich immer noch macht. Und dementsprechend könnte das eine ganz interessante Partie werden. Sie treffen auf ein Nisa-Team. Heißt also, ist es zwar quasi eine Stufe höher, aber durchaus machbar. Und ehrlich gesagt auch so ein kleiner Fingerzeig auf die MLS, weil natürlich es entstand vor allem, nachdem Sascha da die Kritik auch an der MLS geäußert hat oder die Kritik an dem Verfahren, wie es jetzt stattgefunden hat.
Ja, das sind so lustige Zufälle, wo man sich dann, ich sag mal, beziehungsweise wo sich der Sportdirektor oder Trainer, weiß ich es gar nicht.
General Manager
halt, wo er sich einfach gut verkauft hat und ja, jetzt hat er zumindest für ein Spiel einen guten Transfer, sag ich mal.
Und das Bild, wo...
Ja, nicht so das, ich finde, das ist einfach eine coole Story. Ich meine, du regst dich mit der Regel auf und dann zeigst du den Mal, dass es dennoch geht. Also, das sind so Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Aber auch, also man merkt auch, dass die sich selbst auch nicht zu ernst nehmen. Gerade der Club und der Charlie, er hat einen Artikel quasi darüber geschrieben, so wie habe ich es geschafft, Sascha Kljesan zu verpflichten. Das ist wirklich super interessant und witzig zu lesen. Und das Bild, was sie gepostet haben, für die Verkündung sozusagen, dass sie ihn engagiert haben, ist halt so ein Meme-Bild. Und da ist ganz schlecht der Kopf von dem Charlie raufmontiert auf einen Typen, der einen Anzug trägt. Und einem anderen Typen, der ein Hemd und eine Krawatte trägt, die Hand reicht und ihm so auf die Schulter klopft. Und dieser trägt natürlich den Kopf von Sascha. Also auch so ein richtiges Meme einfach. Es passt alles komplett zusammen.
Das ist doch das Meme von The Office, glaube ich.
Ja, also genau, wird irgendein The Office-Meme sein.
Ja.
Aber großartiges Ding. Also ich habe jetzt schon meinen kleinen Favoriten für den US Open Cup zumindest.
Welcher Verein war das?
Moin, die Abkürzung davon. Die nennen sich Des Moines Metzera oder so.
Okay. Ja, ich glaube, Des Moines irgendwie so kein.
Auf jeden Fall sehr sympathisch.
Ja, cool. Dann bin ich mal gespannt, ob Sascha Kljesan reicht, um weiterzukommen.
Na gut,
da werden wir ein Auge drauf haben und wahrscheinlich nächste Woche werden wir davon berichten, wie es ausgegangen ist.
Ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel ist erst ein bisschen später, aber vielleicht holen sie sich ja auch noch weitere Spieler ins Team. Das,
Michael Bradley und
Thierry Henry hat ja auch Zeit zum Beispiel.
Natürlich. Harry Ship.
Stimmt, ja.
Ja. Eine ganz coole Sache. Bevor wir dann noch eine kleine Pause machen, noch zwei kleine Dinge. Ich glaube, das haben wir letzte Woche vergessen. Fabian Herbers hatte letzte Woche sein 125. Spiel für Chicago Fire in der MLS. Der hat dann nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ist auch eine sehr starke Leistung. Hat dann auch damals in dem Spiel letzte Woche sogar ein Tor gemacht. Und auch Hani Mukhtar hat seinen Vertrag verlängert bei Nashville bis 2026, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Ist natürlich weiterhin der DP des Teams. Und ja, auch eine ganz coole Sache, nachdem es ja letztes Jahr, nachdem er seinen MVP-Titel gewonnen hat, auch sehr viele Gerüchte gab, wegen Nationalmannschaft und Europa und so. Jetzt hat er wahrscheinlich in Nashville seine Heimat gefunden und bleibt da nochmal so ein, zwei Saisons. Und dann, ja, mal schauen, ob es noch nach Europa geht. Dann ist er, glaube ich, auch schon 30 oder so. Mal schauen, ob er vielleicht dann doch nochmal verlängert, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, der ist ziemlich happy in Nashville. Der hat da seine fußballerische Heimat gefunden und ist eigentlich auch eine Bereicherung für die ganze Liga.
Ja, und er darf mit Alex Mühle spielen, also...
Absolut. Zu Alex Mühl kommen wir später auch noch.
Genau. Ich habe da ganz kurz eine Ergänzung. Das Spiel, das US Open Cup Spiel, ist tatsächlich schon am 20. März. Also bevor die Folge rauskommt, findet dieses Spiel schon statt. Gegen Capo FC aus der Nisa.
Ja, dann gibt es nächste Woche das Update. Dann, bevor wir zu Alex Mühl kommen, machen wir noch eine kleine Pause, holen uns was zum Trinken und dann wird's Legende. So, da sind wir wieder. Das waren jetzt harte Verhandlungen, aber ja, wir haben einen der beiden Wright-Phillip-Brüder geholt für unseren Podcast, damit wir einfach kompetent genug sind, um Dinge richtig auszusprechen hier. Welcher Bruder es wird, das könnt ihr raten. Wer es richtig errät, der bekommt einen Preis.
Aber immerhin wird es dann mal geschafft, in dieser Folge, wenigstens in dieser einen Folge, mal die Teamnamen richtig auszusprechen oder die Spielernamen.
Natürlich. So wie Moin. Des Mois. Ja? Moin. So. Aber wir wollten ja ursprünglich noch über eine andere Legende reden, nämlich noch eine aktive Legende bei Nashville, nämlich Alex Mühl. Das Spiel war jetzt nichts Besonderes, Nashville gewann 2-1 gegen Charlotte, aber Alex Mühl hat getroffen und das ist immer was Besonderes. Zum zwischenzeitlichen 2-0 in der 40. Minute, nach Vorarbeit von, ich glaube, Jacques Moore war es, war ein schöner Kopfball, musste den Kopf einfach nur schön hinhalten, aufs Tor zielen und drin war das Ding.
Sein Torjubel war auch schon wieder sehr merkwürdig. Er strich sich so komisch über den Bauch nach dem Motto, ich habe Hunger. Aber was... Ja, was aber witzig war, sein Tor war einfach nur eine Kopie von dem 1-0, was ja nur wenige Minuten zuvor gefallen ist. Weil in beiden Fällen war es Flanke, Kopfball, Tor. Und in beiden Fällen, also gut, sein Tor ging in die obere linke Hälfte und das erste Tor ging in die obere rechte Hälfte. Aber ansonsten war das echt Copy and Paste.
Ja, also die haben sich ja die Hälften schön aufteilt, brüderlich. Und dann passt es schon. Genau, das, ich glaube, das 1-0 hat der andere DP von Nashville neben Mukta, nämlich Sam Surridge, getroffen. Genau. Dann, ja, zum MLS-Spieltag. Ich würde sagen, da waren auch einige interessante Partien dabei. Ich glaube, bei einer gibt es reichlich, aber da gibt es was zum Diskutieren. Aber bevor wir dazu kommen, fangen wir mal mit etwas für mich sehr Positivem an, nämlich Kansas ist immer noch ungeschlagen nach 4 Spieltagen. Diesmal mal mit einem Sieg, 2-1 gegen San Jose. Darüber bin ich sehr happy. mal schauen, wie lange die Streak anhält. Und sonst die Red Bulls, da lief es
genau,
ja eher nicht.
Genau, die hatten Auswärtstestspiele, alles okay.
Können halt auch dazu. Ja, nein, muss man ja mal machen, so mitten in der Saison. Und bei Seattle, Colorado, da ist, weißt du, Daniel, bist du zufrieden mit dem Unentschieden oder sagst du, das hätte ein Sieg sein müssen?
So richtig was laufen erwartest tut's du jetzt ja noch eine Antwort? Euch. Ey, was, ich finde, du kannst nicht so wirklich eine Antwort auf dieses Spiel geben, weil es war eigentlich soweit in Ordnung bis zur roten Karte. Ich meine, beide Teams kriegen Elfmeter. Rui Diaz mit einem absolut frechen Tor. Und später dann kriegen die Rapids auch rein. Der wird dann gehalten, was super ist. Und wenig später ist hier nur noch so 10. Keine gute Karte. Ist ärgerlich, aber ist leider eine Karte. Und dann kurz vor Schluss geht halt irgendwie noch ein Freistoß rein. Also für mich zweitschönstes Tor des Spieltages, muss man einfach so neidlos anerkennen, weil da macht niemand was. Also gutes Foul war dämlich, aber der Freistoß war halt umso geiler. Ich weiß nicht, schaut ihn euch ruhig an. Ist
was
echt
mir bei dem Spiel übrigens aufgefallen ist, der erste Elfmeter gegen die Rapids. Also warum diskutiert man denn da überhaupt? Die Hand ist innerhalb des Strafraums so weit draußen, die ist ja quasi noch, die ist ja schon quasi in Kanada. Und trotzdem stellt man sich hin und diskutiert. So, warum denn jetzt? Ja, vielleicht weil die Hand wirklich in Kanada ist, anstatt am Körper.
Ich glaube, Zach Steppen hat sogar eine Gelb wegen Megans oder so bekommen.
Oh, das füllt die Mannschaftskasse.
Ja, ich glaube, na, was heißt glauben? Colorado hat ja dann auch noch einen Elfmeter verschossen, sogar Mihailovic. Der
Der hat aber
68.
stark gehalten, muss ich sagen. Also,
War das so, ja.
ich bin eher aktuell von ihm echt überzeugt. Ich meine,
Er
an ihm
scheint
liegt
jetzt
es
die neue
nicht, dass
Nummer 1
wir.
zu sein.
Wie bitte?
Er scheint ja jetzt die neue Nummer 1 zu sein.
Das weiß ich nicht, ob das
Oder?
auch von Dauer ist.
Wie lange fällt Fry noch aus?
Ich habe wirklich nachgeschaut, ich habe nichts dazu gefunden. Also, das ist ja das Komische. Also, was Verletzungsnews von der MLS angeht. Keine Chance, also du findest da nahezu nichts, das ist echt erschreckend. Zumal, also was heißt, so Berichte findest du nicht. Ich meine, auf Twitter und so weiter steht es bestimmt, aber ich nutze es ja nicht.
Ja, aber Thomas macht echt einen starken Job. Also der
Ja,
macht
und
auch gute Ratings.
der Steffen hat frei in der
Den
Zeit.
kann man nicht unterschätzen. Was sind das eigentlich für Torwartnamen? Also Nachname. Der eine heißt Thomas, der andere Steffen. Erstmal so zwei so deutsche Vornamen gefühlt. Und dann noch ein Frei. Gut, er ist Schweizer. Crazy. Und ich habe auch gerade gesehen, dass
Right
die gelb-rote Karte
Hamstring,
innerhalb von 10 Minuten passiert ist,
Sao
tatsächlich.
Paulo, Left Hamstring. Ja.
Ja. Aber gut. Das Spiel war am Samstag, aber an diesem Samstag war auch ein anderes Spiel und da sind Simon Tribe 7 Tore passiert. Und sagen wir es mal so: Nachdem Montreal letzte Woche 3-1 gegen Miami gewonnen hat, nee, 3-2 war es, glaube ich, sind wir alle ziemlich große Montreal-Ultras geworden. Das brachte dem Verein leider nicht so viel Glück. Nach dem Spiel, also sie haben nicht nur 4-3 verloren gegen Chicago, sondern sie haben auch eine schöne Zwei-Tore-Führung verspielt, dass sie zwischenzeitlich mal 3-1 geführt haben. Und naja, jetzt sind sie auch in der legendären Liste der zwei Tore verspielt,
Zwei Tore
zwei
Führung, ja.
Tore, zwei Führungen verspielt haben in Teams. Oder
Du
zwei
meinst,
Tore für so genau
sie haben
auch
es ja
nochmal
sogar
deutlich. Ich
zweimal
hab's
verloren.
heute
Sie
mit
haben
meinem
2-0
Deutsch.
geführt, dann stand es 3-1. Bitter.
Bitter. Ja, aber gut. Nur Legenden stehen in
Ja,
dieser Liste. Und
die
umso früher,
Timbers
umso
und
besser, würde
Nashville.
ich mal
Und
sagen.
jetzt halt Montreal noch.
Genau. Genau. Ja, die zwei Tore fielen auch in den ersten 12 Minuten mit zwei Strafstößen, die beide der neue Stürmer von Montreal, Matthias Coquardo, reinmacht, oder ja, verwandelte. Der erste, ja, war ein klarer Elfer. Ich glaube, da kann man nicht viel diskutieren. Beim zweiten gibt es ein bisschen verschiedene Stimmen. Ich glaube, da sind wir uns auch uneinig. Anne und Dane sagen, das ist keiner. Für mich ist ein klarer Elfer. Müsst ihr euch mal die Highlights anschauen. Vor allem beim zweiten ist halt Zweikampf und der Montreal-Spieler kommt halt in Straucheln und fällt hin. Für mich hat halt klar der Chicago-Spieler dahinter gedrückt, sozusagen so, dass halt der Montreal-Spieler runterkam.
Nee,
Ich glaube,
nee,
ihr zwei meint
nee.
irgendwie,
In
das war
meinen
zu
Augen
wenig.
ist die
Oder dass
Situation nämlich eine andere. Die Situation ist, der Montreal-Spieler ist im Strafraum von Chicago und der Ball ist vor ihm. Er stellt aber seinen Körper zwischen dem Verteidiger und den Ball und macht aber gar keine Bewegung Richtung Ball, sondern macht eine Bewegung quasi blockend für den Verteidiger, damit der Verteidiger nicht an den Ball kommt. Und drückt sozusagen von vorne nach hinten gegen ihn und wartet nur darauf, dass der Verteidiger logischerweise, auch weil er Schwung hat, ihn nur quasi berühren kann und dann nach vorne schubst, im Prinzip durch seine Bewegung hindurch. Aber er macht halt überhaupt nicht die Bewegung Richtung Ball, sondern er macht nur eine Bewegung nach hinten, um eben den Verteidiger zu blocken. Und in meinen Augen ist das ein Stürmerfall gewesen. Er wollte ver.
habe ich eigentlich ein offizielles Statement abgegeben? Weil Vincent meinst du, dass ich meinte, es wäre zu wenig oder so, aber ich habe mich nie dazu geäußert.
Also hast du nicht gemeckert, das ist kein Elfer?
Ja, ist es noch nicht. Also, aber ich habe das nie öffentlich publiziert.
Ja, halt. Ja, vorhin halt hast du gesagt, halt, das meinte ich damit. Aber
Nein, also, wie gesagt, wenn es ein Elfmeter ist, musst du jede Szene, wo der Stürmer irgendwie fällt mit Strafraum pfeifen, also da kannst du Karten direkt im Freien abmelden.
Das, ich finde, das ist für mich, also er hat jetzt, klar, er hat schon geblockt und wollte den Elfmeter rausholen, das natürlich, und das ist smart gemacht.
Ja, das ist unsportlich, Vincent.
Er hat halt schon die Bewegung, also zum Ball, also er hat jetzt nicht komplett weg vom Ball, also er wollte schon auch zum Ball, aber hat sich halt gleichzeitig reingestellt und
ja, aber ganz ehrlich, das macht den Sport einfach kaputt, das ist einfach unsportlich sowas. Du willst, weißt du, und dann kriegt er nach, wie du beweist auf den Elfmeter, das ist das Traurige, es funktioniert hier.
Ja, weil es halt auch ein klarer Elfmeter ist, so, es ist jetzt nicht,
das ist keine 100%ige Fehlentscheidung. Das ist ja die Sache, ich meine, es reicht halt einfach nicht für einen Elfmeter da. Ich stelle mir wirklich die Frage, er muss sich ja zu 1 Milliarde % sicher sein, dass das jeder andere Schiedsrichter pfeift, und das ist nicht der Fall. Und deswegen ist es keine klare Fehlentscheidung.
Ich glaube, das hätte fast jeder, also es hätten 90%
der Amateurschiedsrichter, wie sie in der MLS ja gerade unterwegs sind.
Aber auch so, also ich glaube, das hätte auch ein Profi-Schiedsrichter.
Wir diskutieren jetzt viel zu viel rum, und ich bin mir sicher, dass Chicago Fire im Nachhinein drauf scheißt.
Ja gut, ja, den ist erwischt.
Ja, und es gab ja auch für Chicago noch eine Situation mit einem Elfmeter, den wir auch nicht ganz verstanden haben. Also vielleicht hat sich der Schiedsrichter in der Pause dann die Situation nochmal angesehen und überlegt, war vielleicht nicht ganz richtig, und dachte sich, okay, ich muss halt irgendwie, muss ich das wieder gerecht stellen. Und ich weiß gar nicht, bis zur Pause, wie es da stand, habe ich mir jetzt nicht mehr notiert.
Also bevor es diesen Elfmeter gab, stand 3-1
ja, genau,
für Montreal.
Und es gab ja...
Also
genau,
dieser Strafstoß war dann dieses
3-2. Gab es ja, ich glaube, das war auch gleich im Zusammenhang mit der roten Karte, oder?
Genau, der Strafstoß war 2 Minuten danach. Also ich denke mal, dass bis der Spieler runter
und
ist und alles,
Interessante
das war dann alles
ist,
1.
Der Schiedsrichter sieht sich die Szene nochmal an, entscheidet dann auf Strafstoß und rote Karte, geht halt entsprechend zu dem Spieler hin, aber der versteht überhaupt nicht, warum er jetzt eine rote Karte bekommt. Und ein Chicago-Spieler war es, ich glaube, es war ein Chicago-Spieler, der ihm dann quasi mit der Handbewegung zeigt, was er getan hat, also quasi einen Ellenbogen-Check. Also ich habe mir die Szene jetzt echt oft angesehen. Und ja, es gibt einen Moment, da steht ein Chicago-Spieler bei ihm. Ich glaube, da wird eine Flanke Richtung Strafraum geschossen und alle springen hoch und wollen köpfen oder springen so in die Richtung. Allerdings sieht man dort nicht irgendwie, dass da ein Ellenbogen-Check sein sollte oder so. Der Chicago-Spieler läuft auch komplett normal weiter, macht auch danach keine Anstalten irgendwie. Also das sieht merkwürdig aus. Also wir haben es, glaube ich, nicht gesehen, oder? Was es jetzt sein sollte.
Nee, also ich habe
auch
nichts
mal,
gesehen.
Könnt ihr mal Social Media checken? Ich meine, unter den Posts von Montreal oder Chicago auf Twitter zum Beispiel sind da sicherlich ein paar Kommentare, die das genauso wenig verstehen, oder?
Also ich habe halt nur gelesen, die rote Karte wegen Tätigkeit, aber wie gesagt, in den Highlights siehst du zumindest nichts. Also, wenn ich die Highlights angucke, da steht halt Edwards rum, aber hat eigentlich gefühlt nie irgendwie den Gegenspieler so bei sich, dass irgendwie ein Zweikampf ist oder so. Da läuft halt mein Chicago-Spieler nur vorbei, aber da ist halt nichts. Und entweder hat man das erfolgreich aus den Highlights rausgeschnitten oder es ist ein ganz merkwürdiger Platzverweis. Also, keine Ahnung. Ja. Auf alle Fälle gab es dann danach den besagten Freistoß von Brian Gutierrez. Er verkürzt auf 2-3. Das war dann in der 84. Minute. Und dann ging es los, die wilde Fahrt und der Horror-Albtraum für Montreal. Denn dann begann die Nachspielzeit. Wir hatten es ja schon im letzten Spieltag mit den Nachspielzeit-Toren. Und dann, ich glaube, es waren über 10 Minuten Nachspielzeit oder so, was es gab. In der 90. plus 5 gab es dann das 3-3, den Ausgleich von dem neuen DP von Chicago, Hugo Kuipers. Und dann in der 90. plus 9 hat dann Kellen Acosta das 4-3 geschossen. Und das Tor müsst ihr euch mal ansehen. er steht am Mittelkreis circa so in dem Radius und haut einfach die Kulle drauf. Montreal Keeper ist halt viel zu weit draußen am Tor, versucht noch den Ball irgendwie wegzuschlagen, aber irgendwie sieht es sehr unglücklich aus, rutscht ihn durch die Finger und dann geht der Ball ins Tor rein. Ein sehr schöner Schuss, mutiger Schuss, muss man erstmal auf der Distanz so machen und so treffen. War ein sehr cooles Tor, sehr schönes Tor, wird wahrscheinlich auch Tor der Woche sein. Montreal Keeper sieht halt da ein bisschen unglücklich aus, aber gut. Ein schöner Abschluss, ein schöner Siegtreffer und Chicago gewinnt 4-3. Und ich würde sagen, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Mal gucken, Chicago hat jetzt alles durch diese Saison.
Ja, sie haben sich noch nicht entschieden.
In welche Richtung die sich entwickeln
werden. Also, was man ja sagen muss, Montreal hat auch noch so einige Probleme. Die machen zwar viele Tore, sie haben jetzt in den letzten beiden Spielen immer 3 Tore gemacht. Heißt also, vorne der Sturm funktioniert. Aber die Verteidigung scheint ja auch katastrophal zu sein, wenn man in der Partie zuvor sich schon 2 Tore gefangen hatte und jetzt in der Partie sich 4 Tore gefangen hatte. Also da wartet auf Montreal auch noch einiges an Arbeit. Zumal ja, in dem Fall jetzt ist es ja noch umso bitterer, du hast bis zur Nachspielzeit geführt. Und dann verlierst du dieses Spiel auch noch. Und sie hätten ja am Ende doch noch mit einem Punkt rausgehen können. Und dann lässt man sich so ein Ding da wirklich in den letzten Sekunden noch einschenken. Also ich glaube, da gab es am nächsten Tag sehr viel zu besprechen für das Team.
Ja, vor allem, wenn man das mal anguckt, das war halt ein, ja, ich würde mal sagen, eine Art Konter. Ich glaube, das war da drüben irgendwie Freistoß oder Ecke für Montreal. Und dann waren halt fast alle Spieler oben auf der anderen Seite. Und dann gab es halt den Konter. Acosta steht halt an der Mittellinie. Der Torwart ist eben weit draußen wegen dem Standard da drüben. Und ja, der schlägt halt einfach drauf und das geht rein. Es ist bitter. Wenn man Tordifferenz auch anguckt, 8-7 nach 4 Spielen für Montreal. Sie sind zwar ein Tor im Plus, aber 7 Gegentore nach 4 Spielen ist schon auch eine Hausnummer, sage ich mal. Wenn ich mal so gucke, mit 8 Toren sind sie zumindest jetzt in der Eastern Conference das weitbeste Team nach Toren. Nur Inter Miami ist mit 13 Toren stärker, haben aber auch ein Spiel mehr. Aber mit 7 Gegentreffern sind sie tatsächlich auch das drittschlechteste Team. Orlando und New England haben mit 10 Gegentreffern noch mehr Gegentore kassiert. Aber dann kommt da auch schon Montreal, obwohl Montreal auf Platz 4 steht. Also ja, offensiv läuft es defensiv noch gar nicht. Und da würde mich auch interessieren, an was das liegt. Weil Waterman war ja eigentlich immer ein sehr starker, solider Verteidiger. Aber die anderen zwei funktionieren anscheinend irgendwie nicht oder alle zusammen. Und die Frage ist halt auch, wie gut Sirius als Keeper ist. Vielleicht hört ihr hier einen Montreal-Fan zu und kann vielleicht ein bisschen mehr darüber sagen. So. Habt ihr noch was zu dem Spiel? Gut, dann machen wir nochmal eine kleine Pause, bevor es noch mit den restlichen Spielen weitergeht.
Ich habe die rote Karte. Tatsächlich.
Okay.
Ich habe jetzt gerade nämlich nebenbei das Dingens laufen lassen.
Ja, dann hätte ich gesagt, hören wir die rote Karte nach der Pause. Bis gleich. So, die Meisterschnüffler und Detektive vom Dienst sind wieder zurück. Denn Daniel hat die rote Karte erforscht von Montreal Raheem Edwards. Was hat er denn gemacht, Anne? Daniel sagt.
Der hat sein Herd angelassen.
Verdammt, schon wieder. Gab's doch schon mal.
Nein, tatsächlich sieht man das im Spiel. Sieht man das doch schon ohne die Wiederholung, wenn man weiß, wo die Szene ist und draufschaut. In der Wiederholung wird es dann deutlich, wie er schon gesagt hat, Ellenbogenschlag. Also stimmt tatsächlich. Der ist halt nur in den Highlights nicht drin. Aber ist, wie gesagt, eine klare rote Karte. Er holt halt irgendwie aus. Gegner macht keine Anstände oder irgendwie sowas, rechne ich ihm hoch an tatsächlich. Das gibt Spieler, die lassen sich bei so einer Berührung fallen im Gesicht. Letzten Endes ist er dafür sogar belohnt worden, weil es ist halt dumm. Also generell ein Ellenbogenschlag oder sowas ist immer eine rote Karte, müssen wir nicht dran diskutieren oder lange diskutieren. Vor allem im eigenen Strafraum. Und ich meine, er hat seinem Team damit wirklich aktiv geschadet. Wie es sich jetzt im Nachhinein herausgestellt hat. Nicht nur, dass er gesperrt ist, sondern 3 Gegentore nach seinem Platzverweis.
Auch chillig.
Aber auf jeden Fall grandiose Leistung von der MLS, dass sie es nicht geschafft haben, die Szene da mit reinzunehmen. Und einfach komplett um diese Szene herumgeschnitten haben. Damit man auch ja nicht sieht, was da los war.
Ja, super. Das nennt sich Transparenz. Und am Schluss ist jeder ratlos und regt sich auf, weil keiner weiß, was abgeht. Naja. Apropos rote Karte. Wenn wir schon bei roten Karten sind, können wir noch ganz kurz die Rot von New York City ansprechen im Spiel gegen Toronto. New York City gewann das Spiel 2-1. Und dort hat Caden Parks die rote Karte gesehen, nachdem er in Toronto-Spieler ja, eindeutig auf dem Fuß gestiefelt ist, sagen wir mal, auf ein bisschen Knöchelhöhe, ist ja ein klarer Elfmeter, eine klare rote Karte. Um das auch nochmal abgehakt zu haben.
Aber selbst wenn das keine klare rote Karte gewesen wäre, wäre er sowieso für die Szene vom Platz geflogen, weil er hat ja nur 5 Minuten vorher schon eine gelbe Karte kassiert. Und das ist einfach schon wieder komplett unclever gewesen, dass du als quasi Vorbestrafter dann auch anfängst, so zu bolzen. Also dann darfst du dich halt nicht beschweren, dass du vom Platz fliegst. Aber genau das macht er. Er diskutiert und er ist ja das unschuldige Lamm vom Lande.
Ja, aber Gelb-Rot ist ja auch lame.
Aber man sieht es eindeutig.
Also wenn man Rot kassiert, ist schon cooler wie Gelb-Rot. Also,
ja, das stimmt.
Ja, auch wenn es in 5 Minuten sportlich gewesen wäre, noch sportlicher als die Gelb-Rot von Seattle. Aber gut.
Aber... Man muss übrigens zum New York City FC ganz kurz noch sagen, sie haben endlich mal, also erstens, sie haben ihre ersten Punkte gesammelt, 3 Punkte, und sie waren in meinen Augen tatsächlich auch das bessere Team. Sie haben ja gegen Toronto gespielt, 2-1 gewonnen, und Toronto ist zwar in Führung gegangen in der 7. Minute, muss man auch sagen, war sehr gut gemacht, weil er sich gegen 2 Verteidiger durchsetzt. Und der New York City FC da anscheinend noch nicht ganz wach war und noch nicht ganz auf der Höhe war. Allerdings waren sie danach dann trotzdem das spielentscheidende oder das spielgebende Team, die große Teile des Spiels über, und haben dann da am Ende auch verdient gewonnen. Wie gesagt, sich da noch so eine dumme rote Karte einzufangen, da hat er seinem Team jetzt auch keinen Gefallen mitgetan.
Wer?
Keaton Parks.
Ja, ich meine, auch wie du sagtest, er war eh mit Gelb-Rot dann vom Platz geflogen. Von daher ist er selber schuld. Und ich meine, sein Team hat gewonnen, von daher kann man auf ihn gut verzichten.
Mhm. Und welches Team auch wieder gewonnen hat, ist Minnesota. Die haben tatsächlich 2-0 gegen den LAFC gewonnen. Und man muss sagen, ich finde, das ist bis jetzt die Überraschung der Saison mit 10 Punkten nach 4 Spielen, 3 Siegen und 1 Unentschieden. Platz 1 in der Western Conference. Finde ich durchaus beachtlich. Also, ja, ich habe Minnesota schon als gutes Team eingeschätzt, aber jetzt nicht so stark. Und bin gespannt, ob sie das auch halten können auf die Dauer.
Wo du gerade Minnesota erwähnst, ich meine, deren Trikot ist zum Trikot des Monats Februar gekürt worden von Football Leagues. Wer Football Leagues nicht kennt, das ist quasi das WikiLeaks für Fußballtrikots.
Ich
tatsächlich, die posten immer wieder gerne die Trikots der Vereine für die kommende Saison. Und die haben eine Umfrage gemacht, auf Twitter glaube ich, welches das schönste Trikot ist, welches im Februar erschienen ist, und da hat das von Minnesota gewonnen.
Völlig zu Recht.
Das galaktische Trikot.
Völlig zu Recht, wir haben es beide ganz oben gerankt, Anne, die haben halt, die Mann hat halt Geschmack. Und der Sieger für März steht auch schon fest, aber das ist kein MLS-Team und auch kein Team in der ersten Bundesliga.
Nein, da stimme ich dir nicht zu. So.
Allerdings,
ja, gut.
Also Minnesota spielt zurzeit ziemlich stark, das muss man ihnen lassen. Man muss mal schauen, wie lange das anhält und ob sie wirklich kontinuierlich so spielen werden. Was mir allerdings aufgefallen ist, war ein schwacher LAFC. Also beispielsweise das 1-0, was sie sich da eingefangen haben, das war ja also ein kompletter Fehler aus der Verteidigung heraus. Man ist im eigenen Strafraum und will den Ball rausköpfen, aber man köpft ihn nicht raus, sondern man köpft ihn direkt, also wirklich direkt vor die Füße von Lott, der quasi ohne Gegenspieler dasteht und dann den Ball easy ins Tor machen kann. Also das war ja quasi schon ein geschenktes Tor. Und auch ansonsten fand ich, waren sie wirklich nicht stark. Also da fehlt noch ganz viel beim LAFC. Sie hätten zwar ein Tor, das ist ihnen dann aber aufgrund von Abseits aberkannt worden. Aber also beim LAFC ist wirklich auch noch sehr viel Arbeit zu machen. Und gerade nach vorne hin.
Ja, sie haben halt jetzt auch in 4 Spielen 4 Punkte. Das erste Spiel hat sie damals gegen Seattle gewonnen und dann folgte halt...
Ja, aber das war ja noch ein Vorbereitungsspiel.
Das sogenannte Testspiel. Und dann gab es halt eine 3-0-Niederlage gegen Salt Lake, 0-0 gegen Kansas und jetzt die 2-0-Niederlage gegen Minnesota. Ist nicht der Saisonstart, den man sich, glaube ich, beim LAFC erhofft. Das Team hat sich jetzt eigentlich nicht so groß verändert. Da muss man mal gucken, was dann da noch passiert die restliche Saison. Die Kurve müsste dann bald genommen werden, auf alle Fälle. Dann, auch nochmal ein Gegenteil, wo es vielleicht noch, nochmal ein Beispiel war, wo es vielleicht noch ein bisschen schlimmer ist, nämlich New England, die haben wieder verloren, 2-0 gegen Cincinnati. Spiel war jetzt nichts Besonderes. New England steht jetzt nach 4 Spielen mit 4 Niederlagen und 0 Punkten ganz unten. Tordifferenz 3-10 ist jetzt auch nicht so cool, sage ich mal. da bin ich auch mal noch gespannt, was mit diesem Team passiert, weil eigentlich von den Namen her und so sollten die schon besser performen. Mal gucken. Neutrainer Caleb Porter? Ja, doch, Caleb Porter ist auch der neue Trainer, ne? Sind wir da noch nicht richtig rein ins Team? Von dem her kann man da auch mal gespannt sein. Aber kommen wir nun nochmal zu einem Highlight dieses Spieltages, würde ich sagen. Vor allem für neutrale Fans war es bestimmt ein Leckerbissen, das Spiel anzuschauen. Als Fan der jeweiligen Mannschaft, da ist man entweder auf 180 gewesen oder aus der Schnappatmung nicht mehr rausgekommen. Denn der LAFC und St. Louis trennten sich 3-3 und ja, man muss es so sagen, es war ein Highlight und Torschussfeuerwerk. Anders kann man es nicht besagen. Ich glaube, das war eine sehr, sehr unterhaltsame Partie. Mit 16-19 Schüssen auch sehr viele Torversuche sozusagen, Großchancen 5-3. War sehr viel zu bieten. Es gab sogar noch eine rote Karte in der Partie. 6 Tore, was will man denn mehr? LA Galaxy ging auch in der 3. Minute in Führung durch Jovelic. Dann gab es den Ausgleich von St. Louis. Dann gab es wiederum die Führung von der Galaxy. Und dann gab es wieder den Ausgleich von St. Louis. Und dann schaffte es St. Louis durch ein Eigentor von Ekade, der Keeper von der Galaxy, sogar in der 88. Minute in Führung zu gehen. Aber was wählt die MNS ohne der Nachspielzeit? Gab wieder ordentlich Nachspielzeit und in der, ich glaube auch wieder über 10 Minuten und in der 95. Minute gab es dann noch das dramatische letzte Tor von Yoshida von der Galaxy zum 3-3, trotz Unterzahl.
Ex-Schalker.
Und oder was heißt trotz Unterzahl, zum Zeitpunkt des Tores war es noch 11 gegen 11 und dann nach dem Tor gab es eben noch die rote Karte von Saceres, nachdem ein St. Louis-Spieler aufs Tor zurannte von der Galaxy, ziemlich alleine und gute Chancen hatte noch später, ich glaube in der 99. Minute war das noch ein 4-3 von St. Louis zu setzen, aber Saceres machte eine taktisch kluge rote Karte, sagen wir mal. Ist es zwar nicht die feinste Art, aber er riss den St. Louis-Spieler zu Boden und gab zu Recht rot. Aber er
Ist es
rettete
die
somit einen Punkt.
klügste rote Karte des Spieltages? Was würdet ihr sagen? Oder
Was die?
ist es eine dämliche wie alle anderen? Ich meine, Notbremse, 2 Spiele Sperre, zieht es mit sich. Ist es eher von Vorteil oder eher von Nachteil für die Galaxie?
Ich würde sagen, Sacerdes ist von der Erfahrung her schon ein wichtiger Spieler, aber ich glaube, für die 2 Spiele kann man den da durchaus versetzen. Da hat ja, glaube ich, die Galaxy mit Zavaleta durchaus noch einen guten Verteidiger. Ich glaube, Nelson hat es ja auch noch.
Ich meine, wir haben ja hier die gleiche potenzielle Möglichkeit wie, oder gäbe es wie bei der roten Karte vom New York City FC. Und zwar war er bereits auch gelb vorbelastet. Also es hätte natürlich auch sein können, wenn es gut läuft, dass er mit gelb-rot vom Platz fliegt. Aber das Foul an sich war wichtig.
Ich
Also
glaube.
sonst gewinnt St. Louis. Oder kann St. Louis das Spiel gewinnen?
Ja, aber ich glaube, egal welches Foul er da gemacht hätte, er hätte klare Rot gesehen, weil er halt letzter
Ja,
Mann war.
also er wusste, wenn er ihn zieht, dann fliegt er. Das war ihm klar,
Ja.
ob jetzt mit Gelb-Rot oder mit Glatt-Rot ist.
Er wollte halt nur noch
Wusste er
mal ein
natürlich zu dem
cooles
Zeitpunkt
Foul
nicht, aber
draus machen.
das Foul musste er ziehen.
Habt ihr was zu dem Spiel noch?
Roman Bürki.
Stimmt.
Der hat ja mal absolut gezeigt, dass er nie weg war, beziehungsweise eins seiner besten Spiele, was ich je gesehen habe. Liegt vielleicht daran, dass ich ihn nie in Dortmund gesehen habe und Freiburg zu kurz war und zu lang her ist, aber wirklich super gespielt und ohne ihn wäre es vielleicht sogar in Richtung Galaxy ausgegangen.
Und das 2:2 von St. Louis war sehr hübsch, ein schöner Fallrückzieher-Treffer.
Geld?
Also schaut euch da gerne mal die Highlights an. Ich glaube, da werdet ihr nicht enttäuscht sein. Auch McCarthy war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Der hatte auch einige Paraden drauf, trotz des Eigentores. Also, ja, war eine sehr unterhaltsame Partie. Habt ihr sonst noch mal ein Spiel? Ich glaube, die sonstigen Partien, die jetzt noch waren, war DC United Miami 3-1 für Miami. Die haben ohne Messi gespielt. Dann Austin Philadelphia 2-2. Dallas Vancouver 1-3. Houston gewinnt 1-0 gegen Portland. Und Atlanta noch 2-0 gegen Orlando. Da könnt ihr euch noch die Highlights, die Vorlage von Giamukanis angucken. Beim 1-0 in der 9. Minute auf Saba Lu Zahndienze, oh Gott, es sind Georgier, es sind komplizierte Namen. die Vorlage war tatsächlich sehr, sehr sehenswert. Giamukanis hat dann später noch das 2:0 auch noch gemacht. Genau. Habt ihr noch irgendwas zu den restlichen Partien?
Zu den Spielen nichts, habe ich aber noch was anderes und zwar, wie sagen wir das jetzt am besten? Es kam ja in der Woche die EM-Trikots raus der ganzen Nationalmannschaft. Also ich muss ja erstmal sagen, das Heimtrikot von Deutschland absoluter Banger. Aber das sind wir wieder bei der Thematik. 160 Euro für ein Stückchen Stoff ist halt ein Skandal. Noch witziger finde ich das Torwart-Trikot von Deutschland.
Stimmt, ja.
Ich weiß, die MLS hat einen Vertrag mit
Adidas
Adidas,
nennen die sich.
Adidas. Und ich weiß auch, dass Deutschland seit jeher, also schon immer, mit Adidas eine Partnerschaft hat, was natürlich auch gut ist oder zu Recht ist. Ich meine, Adidas, eine der besten Sportmarken. Darf man ja nicht vergessen. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht, weil, was heißt enttäuscht, mir ist es ja eigentlich egal. Aber das Torwart-Trikot ist halt einfach dreist aus der MLS kopiert, beziehungsweise, ja, ist da nur deutsche Wappen drauf und ein paar Sterne. Tatsächlich weniger Sterne als beim Torwart-Trikot der Galaxy oder anderen Vereinen. Nee, doch, nur Galaxy hat mehr. 5 Sterne, aber ja. Ansonsten, wie gesagt, ist das Trikot nichts Besonderes.
Stangenware.
Aber es ist ja doch nur ein Torwart-Trikot.
Ja, absolut. Nee, dann, ja, glaube ich, haben wir alles abgehakt. Dann war's
Ich habe
das.
noch was,
Ah ja, gut, dann.
weil auch die NWSL hat am Wochenende gestartet und dort gab es zwei Sachen, die interessant waren. Beziehungsweise es war ein Spiel. Es gab nämlich ein Spiel vor neuer Kulisse.
Oh, stimmt, ja.
Denn das Pendant zu deinem Lieblingsclub von nämlich Sporting, Kansas City, hat ja logischerweise, was heißt logischerweise, sie haben ein Frauenteam. Und dieses Frauenteam hat tatsächlich als erstes Frauensportteam haben sie ein eigenes Stadion. Ich glaube, es ist sogar weltweit, dass es
Ja, weltweit.
das erste Stadion für reinen Frauensport ist, was dort eingerichtet wurde. Das Spiel war, glaube ich, sogar auch ausverkauft und es waren ziemlich viele da. Ich habe jetzt leider mir nicht notiert, wie viele Zuschauer es waren, aber es war schon ordentlich. Und alle, die Interesse an der NWSL haben und in Deutschland sind oder sich außerhalb der USA und Kanada befinden, haben tatsächlich den Vorteil, sie können sich einfach auf der NWSL-Seite einen kostenlosen Account erstellen und können dort alle Spiele sehen. Also man muss sich gar nicht durch die verschiedenen Anbieter, die es in den USA gibt, durchquälen und gucken, wer da welche Spiele überträgt, sondern man kann es easy auf der Seite machen. Und genau das habe ich auch gemacht und habe mir die erste Partie angesehen. Und Kansas City Current empfing halt das allererste Mal in diesem neuen eigenen Stadion und das ist wirklich erst ganz neu. Das ist erst vor ein paar Tagen, meine ich, fertig geworden. Sie haben das sehr fleißig begleitet auf ihren Social-Media-Kanälen, deswegen konnte man immer den Stand sehen. Und ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Zuschauer es waren.
Anscheinend 11.500 habe ich was gelesen. Also
Ach,
ausverkauft.
dann. Ja, ich überlege nur gerade, es gab noch irgendein anderes Spiel, da waren es erheblich mehr Zuschauer.
Echt?
Es könnte Bay FC gewesen sein. Die hatten, glaube ich, auch ihr erstes Spiel. Auf jeden Fall, diese Partie zwischen Kansas City Current und dem Portland Thorns war sehr interessant. Kansas City führte zur Halbzeit mit 3 zu 1. Sie führten zwischenzeitlich mit 3 zu 0. Sophia Smith war dann kurz vor der Pause nochmal diejenige, die da den Anschlusstreffer machte. Und dann, ja, ging es zur zweiten Halbzeit und in der 64. Minute gab es dann Treffer 4 für Kansas City und in der 68. Minute gab es Treffer 5 für Kansas City. Interessant an dem Treffer ist, dass die Spielerin ebenfalls einen Rekord gebrochen hat, denn sie ist erst 16 Jahre und 4 Monate jung und ich glaube damit die jüngste Torschützin oder sowas. Auf jeden Fall auch im Debüt quasi gleich so ein Ding zu setzen, sehr, sehr gut. Das Spiel endete damit aber noch nicht, weil Becky ist kurz vorher von den Portland Thorns eingewechselt worden und hat sich dann so richtig warm gemacht. Und hat dann sehr gut ins Spiel gefunden. Und seit sie da war, hat man dann auch gemerkt, da oder kurz danach, da entwickelt sich gerade was, weil auch die Portland Thorns kamen noch mal zurück und machten dann in der 71., in der 74. und in der 91. Minute auch noch mal 3 Tore, sodass die Partie dann mit 5 zu 4 endete. Also das war wirklich ein Torfestival. Da waren auch einige echt schöne Tore dabei. War sehr unterhaltsam, die Partie, muss man sagen. Und ja, die NWSL ist dementsprechend gestartet. Es gab 2 Tage vorher, glaube ich, gab es noch den Challenge Cup. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr verstanden, warum der jetzt nochmal stattgefunden hat. Da trafen dann auf jeden Fall, es war quasi eine Wiederbewegung aus dem Finale von vor einigen Monaten. Und dort trafen Gotham auf San Diego Wraith. Wraith setzte sich mit 0 zu 1 durch nach einem Kopftreffer von Alex Morgan und haben damit den Challenge Cup gewonnen. Deswegen haben die beiden Teams nicht gespielt, aber alle anderen Teams. Und ja, auch die NWSL hat gestartet. Und ich glaube, es wird eine ganz interessante Saison.
Ja, da kann man gespannt sein. heute der erste Spieltag verspricht ja schon auf einiges, weil du vorhin Bay FC angesprochen hast, die haben auswärts in Los Angeles gespielt. Aber gewonnen.
Genau, die hatten mit 1-0 gewonnen. Und ich glaube, das war die Partie, wo es sehr viele Zuschauer gab. Aber ich finde es gerade auf Anhieb nicht.
Angel City spielt ja im LAFC-Stadion, ne?
Vermutlich.
Warte mal, ich werde mal dort dran stehen. BMO-Field. Field. Ja, das, wenn das voll ist, dann sind das mehr die 11,5. Aber was man auch noch zu dem neuen Kansas-Stadion dazu sagen muss, du hast mir ja auch das Video geschickt von der neuen Kabine und so. Muss man sagen, sieht schon richtig geil aus. So eine richtig große, moderne, runde Kabine. Sagen wir mal so, die ist um einiges besser und moderner wie die bei Sporting. und größer wirkt es ja auch. Aber gut. Dann, sonst nichts mehr von euch?
Nö.
Nö, ich habe nichts mehr.
Dann, war es das schon wieder von dieser Woche von uns. Wie gesagt, schaut gern beim ZDF Sportstudio Bolzplatz das neue MLS-Video an mit Anne. Sonst besucht uns gern auf unseren Social-Media-Kanälen MLS Supporters Germany und auf Twitter und Instagram US Soccer News, auf Facebook und Box to Box auf Twitter. Discord ist auch wie immer unten verlinkt. Und dann hätte ich gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder mit den Ergebnissen vom US Open Cup. Das ist ganz wichtig. Und ja, genau.
Sportfrei.
Tschüss.
Adili.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.